Und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Predigttext steht heute im 1. Korintherbrief, Kapitel 8, Vers 1 bis 13. 1. Korinther 8, 1 bis 13. Was aber die Götzenopfer angeht, so wissen wir alle haben Erkenntnis. Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Wenn aber jemand meint, etwas zu wissen, der hat noch nicht so erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Was nun das Essen der Götzenopfer betrifft, so wissen wir, dass ein Götze in der Welt nichts ist und dass es keinen anderen Gott gibt außer dem einen. Denn wenn es auch solche gibt, die Götter genannt werden, es sei im Himmel oder auf Erden, wie es ja wirklich viele Götter und viele Herren gibt, so gibt es für uns doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir für ihn. Und einen Herrn, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Aber nicht alle haben die Erkenntnis, sondern etliche machen sich ein Gewissen wegen des Götzen und essen das Fleisch noch immer als Götzenopferfleisch. Und so wird ihr Gewissen befleckt, weil es schwach ist. Nun bringt uns aber eine Speise nicht näher zu Gott, denn wir sind nicht besser, wenn wir essen, und sind nicht geringer, wenn wir nicht essen. Habt aber Acht, dass diese eure Freiheit den Schwachen nicht zum Anstoß wird. Denn wenn jemand dich, der du die Erkenntnis hast, im Götzentempel zu Tisch sitzen sieht, wird nicht sein Gewissen, weil es schwach ist, dazu ermutigt werden, Götzenopferfleisch zu essen? Und so wird wegen deiner Erkenntnis der schwache Bruder verderben, um dessen Willen Christus gestorben ist. Wenn ihr aber auf solche Weise an den Brüdern sündigt und ihr schwaches Gewissen verletzt, so sündigt ihr gegen Christus. Darum, wenn eine Speise meinem Bruder ein Anstoß zur Sünde wird, so will ich lieber in Ewigkeit kein Fleisch essen, damit ich meinem Bruder keinen Anstoß zur Sünde gebe. Wie sollen wir leben? Was dürfen wir tun? Was sollen wir lassen? Christen richten sich bei der Frage der Lebensführung, der Moral und der Ethik nach der Bibel. Auch auf unserer Internetseite steht das, momentan unten links. Wir sind eine unabhängige evangelische Gemeinde mit der Bibel als Grundlage und Richtschnur für Leben und Lehre. Nun, viele Dinge, vielleicht die meisten Dinge, da sagt die Bibel ganz klar, so soll man es machen, so soll man es nicht machen. Ja, schwarz, weiß. Aber dann gibt es Dinge, die die Bibel nicht erwähnt. Und die Frage lautet dann, wie viel Freiheit haben wir im Umgang mit Dingen, die nicht ausdrücklich in der Bibel verboten werden? Man nennt diese Dinge auch Grauzonen. Ja, es ist nicht ganz schwarz und weiß, es ist irgendwas dazwischen. Es geht um Dinge, die von manchen Christen als völlig in Ordnung und von anderen aber als falsch betrachtet werden. Zum Beispiel Alkohol, Tabak, vielleicht sogar Marihuana, Kino, kann man da hingehen, Fernsehen. Oder überhaupt, welche Filme, welche nicht, Tätowierungen, Art der Kleidung, Schmuck, Schminke, Besuch von Konzerten, Partys, Disco, Homeschooling, muss man das machen oder sollte man es lieber nicht machen? Welche Hobbys darf ein Christ haben? Wie soll er mit seinem Geld umgehen und so weiter? Grau ist ja momentan Modefarbe, ganze Häuser werden grau gestrichen. Und es gibt ja unendlich viele Grautöne, ja. Und da kann man also unendlich viel diskutieren. Und man kann auch streiten. Man kann den anderen sogar verurteilen. Oder ihn mit seiner eigenen Lebensweise verletzen, einschüchtern und sogar zur Sünde verführen. Das große Thema der nächsten drei Kapitel im ersten Korintherbrief, Kapitel 8 bis 10, mit denen wir uns in den folgenden Wochen beschäftigen wollen, das ist das Thema der christlichen Freiheit. Ein Gut, welches wir wahrscheinlich alle sehr hoch schätzen. Etwas, was wir gerne gebrauchen und ausleben. Etwas, was aber eben auch Konflikte unter Christen bewirkt. Ein Gut, welches nicht wenige Christen zu Fall, zum Rückfall in alte, sündige Gewohnheiten geführt hat. Im Umgang mit diesen Grauzonen gibt es zunächst erstmal zwei Extreme. Die einen, die reduzieren diesen Graubereich zwischen dem Schwarz und Weiß der Bibel auf nahezu null. Die sagen, alles, was die Bibel nicht gebietet, nicht erlaubt, da sollte ein Christ auch die Finger davon lassen. Das ist auch verboten. Und die anderen, das andere Extrem, die sagen, nun, alles, was die Bibel nicht direkt verbietet, das kann ich auch machen. So einfach, wie sich das jetzt beide Gruppen machen, sagt uns Paulus, geht es nicht. Und an einer Thematik, die in der Gemeinde in Korinth damals so ein Graubereich war, macht er uns Stück für Stück die Prinzipien deutlich, die uns helfen, weise zu handeln, weise Entscheidungen zu treffen. Vor allen Dingen, wie wir in Liebe handeln. Es ist das Thema in Korinth gewesen, Götzenopferfleisch. Und in unserem heutigen Text, auch wenn dort viel es um Götzenopferfleisch geht, geht es um die Beziehung zu unseren Glaubensgeschwistern. Welche Prinzipien gelten da? Das Erste, was Paulus anspricht, das ist unsere Erkenntnis. Und mein erster Punkt lautet darum, wahre Gotteserkenntnis macht frei. Wahre Gotteserkenntnis macht frei. Ja? Wie fängt er an? Was aber die Götzenopfer angeht, so wissen wir alle haben Erkenntnis. War vielleicht sogar ein Slogan der Korinther. Wir haben doch alle Erkenntnis. Und dann Vers 4 erklärt er das. Was nun das Essen der Götzenopfer betrifft, so wissen wir, dass ein Götze in der Welt nichts ist und dass es keinen anderen Gott gibt außer dem einen. Also das müssen wir wissen, die meisten Menschen damals waren polytheistisch, sie glaubten also an eine Vielzahl von Göttern. Für jeden Bereich im Leben gab es einen zuständigen Gott. Das ist so ein bisschen wie in der katholischen Kirche, da gibt es auch für jeden Bereich im Leben einen zuständigen Heiligen. Und sie glaubten nicht nur an viele Götter, sie glaubten auch an viele Geister, viele böse Geister. Und das machen wir auch, es gibt die Dämonen. Was sie jetzt aber dachten war, dass die Dämonen von einem Menschen Besitz ergreifen wollen und der einfachste Weg, wie es die Dämonen machen können, ist durch die Nahrung. Sie gehen also in das Tier oder in die Nahrung, in das Fleisch und wenn dann der Mensch dieses Fleisch isst, nimmt er auch den Dämon auf und der Dämon hat Macht über den Menschen. Das wollte man natürlich verhindern und so opferte man das Fleisch einem zuständigen Gott. Und dadurch wurde das Fleisch gereinigt von Dämonen und gleichzeitig war der Gott jetzt verpflichtet, das Fleisch und auch die Person zu segnen. War eigentlich eine gut durchdachte Sache in diesem Glaubenssystem. Man teilte dann zum Beispiel das Fleisch in drei Stücke, eins für den Gott, eins für den Priester und eins für den Opfernden. Die Priester, können wir uns denken, hatten dann irgendwann so viel Fleisch, dass sie das alles nicht selber essen konnten und so wurde das Fleisch dann meistens auf den Fleischmarkt verkauft. Also wenn man auf den Fleischmarkt ging, konnte man sicher sein, dieses Fleisch, das ist schon von Dämonen gereinigt, das ist ordentlich geopfert, das kannst du kaufen, das kannst du essen. Und so wurde dieses Fleisch dann natürlich überall angeboten. Ja, ging man zu irgendeinem Fest, zu irgendeiner öffentlichen Veranstaltung, wurde man von Nachbarn eingeladen, gab es natürlich Götzenopferfleisch. Ja, bei der Hochzeit, die Steaks und nachts dann der Mettigel, Götzenopferfleisch. Auf der Kirmes die Bratwurst, Götzenopferbratwurst. Ja, das war immer klar. Die Christen damals lebten in dieser Kultur. Sie wussten natürlich von der Verbindung vieler Nahrungsmittel mit dem Götzendienst. Was sollten sie tun? Du konntest dir ja nicht für jede Einladung, für jede Hochzeit, für jedes Gesellschafts- oder Geschäftsessen eine Ausrede einfallen lassen. Irgendwann fällt das auf, ja. Und die meisten wollten vielleicht auch nicht nach der Diät von Daniel unter Nebukadnezar leben, nur noch Gemüse essen. Und wisst ihr was, das mussten sie ja auch nicht. Denn sie wussten, dass es nur einen Gott und einen Herrn gibt. Ja, Vers 5, denn wenn es auch solche gibt, die Götter genannt werden, sei es im Himmel oder auf Erden, wie es ja wirklich viele Götter und viele Herren gibt, in Anführungszeichen, so gibt es für uns doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir für ihn. Und einen Herrn, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Diese heidnischen Götter waren nur Fantasiegebilde der Menschen. Und auch der Glaube, dass Dämonen durch Lebensmittel Macht über Menschen bekommen, das war ein Aberglaube. Fleisch ist Fleisch. Es ist uns von Gott zur Nahrung gegeben und wir dürfen es essen, solange wir es in Dankbarkeit genießen und nicht Völlerei betreiben. Die Erkenntnis, dass es nur einen Gott gibt, der wirklich der Schöpfer von allem ist und Macht hat über alles, und dass sich dieser Gott in seinen Sohn offenbart hat, hat sie frei gemacht vom Aberglaube. Frei von Ängsten vor Dämonen und frei von angeblichen Gottheiten. Einfach nur genial, oder? Es gibt auch heute noch viele Völker, die unter diesen Aberglauben, unter diesen Dämonenglauben, unter diesen Vielgötterglauben leiden. Ja, man nennt das Animismus. Hinter jedem Busch, hinter jedem Baum, auf jeder Höhe, hinter jeder Sache steckt irgendein Geist. Und man muss diese Geister natürlich irgendwie besänftigen. Und wenn man das nicht macht, hat man ein Problem. Ich habe euch vor ein paar Jahren mal einen Film gezeigt von diesem Missionar Stephen Lunetti, der bei einem Film war, jetzt suche ich ein Buch hier, der war bei dem Volk der Taliabo, irgendwo in Indonesien, und der schreibt dort: Als wir 1983 zum Naturvolk der Taliabo in das Dorf Waiomia zogen, hatten die Taliabo noch nie den Namen Jesus Christus gehört und kannten den Gott der Bibel nicht. Jahrhundertelang waren sie versklavt von geistlicher Finsternis und gebunden von Dämonenwahn, Zauberei und einer überwältigenden Todesangst. Also das ging bei dem Volk so weit, dass wenn jemand gestorben war, haben die den erstmal begraben und nach einer Zeit, als das Fleisch verwest war, haben die Knochen rausgegraben und haben die in die Kiste gepackt und in den Schrank gestellt, weil die wussten nicht, was ist eigentlich mit dem Tod, was ist jetzt danach, was passiert mit dem Tod, wir müssen die irgendwie, bis wir die Antwort haben, erstmal sicherstellen. Als wir die Sprache und Kultur dieses Stammes erforschten, hat uns die Verantwortung, ihnen das Evangelium mitzuteilen, sehr stark getroffen. Zum ersten Mal sollten Männer und Frauen des Taliabo-Stammes das Wort Gottes in ihrer eigenen Sprache hören. Wir wussten, dass wir das unbedingt in rechter Weise bewerkstelligen mussten, aber wie sollte das stellvertretende Sühneopfer Jesu Christi für Menschen einen Sinn ergeben, die glauben, dass sie aus dem Schwitzwasser eines großen Felsen stammen? Das war also ihre Glaubensüberzeugung. Da kannst du nicht hingehen und sagen, Herr Johannes 3,16, Jesus liebt dich. Das versteht er nicht. Wir machten uns Sorgen, dass die Taliabo die Botschaft der Bibel falsch verstehen und sie mit ihren eigenen Glaubensansichten und Überlieferungen vermischen könnten. Die Taliabo mussten zuerst grundlegende Wahrheiten verstehen, damit für sie das Evangelium überhaupt einen Sinn ergibt. Sie mussten lernen, dass der Gott der Bibel der souveräne Schöpfer und Gesetzesgeber ist, ja, der alles gemacht hat, alles regiert. Das ist ganz wichtig. Nur mit einem korrekten Verständnis der Wesensmerkmale Gottes würden sie eine biblische Sicht von der Sünde und der Verdorbenheit des Menschen haben. Die Wahrheit, dass Gott der liebevolle Urheber des Heils ist, wird nur für solche eine Bedeutung haben, die von ihren Sünden überführt sind. Und das haben die dann gemacht. Die haben erstmal jahrelang gar nichts gesagt, sondern nur die Sprache gelernt, um dann wirklich, damit die wirklich verstanden werden, und dann haben sie von Anfang an angefangen, ihnen die Bibel zu erklären. Daraus ist unter anderem dieses Buch entstanden. Die mussten es verstehen, sie brauchten Erkenntnis, und diese Erkenntnis hat sie frei gemacht. Nun, wie ist das heute in Deutschland? Wie ist es bei uns im aufgeklärten Westen? Viele Menschen sind immer noch voller Angst vor der Zukunft. Ja, heute ist die Wahl in manchen Bundesländern im Osten. Und viele Menschen haben Angst, wie wird das werden in unserem Land, mit der Politik, mit der Wirtschaft. Oder man hat Angst vor Terroranschlägen. Katharina und ich, wir hören gerade einen Thriller, Blackout heißt der. Es geht darum, dass es in ganz Europa einen Stromausfall gibt. Und dort wird einmal durchexerziert und geschildert, was dann los ist, wenn der Strom nicht nur mal für ein paar Stunden, sondern für ein paar Tage ausfällt. Das ist unvorstellbar. Man sitzt dort immer und denkt, wow, ist ja Wahnsinn, wie das alles zusammenhängt und wie wirklich alles vom Strom abhängt. Was ist, wenn es einen Terroranschlag auf unser Stromnetz gibt? Man hat Angst vor Naturkatastrophen, vor Armut, vor Krankheit. Oh, wenn ich diese Kranken sehe, hoffentlich passiert mir das nicht. Hoffentlich kriege ich nicht Krebs. Und natürlich Angst vor dem Tod. Aber wer Gott erkennen durfte, der weiß, dass er Herr über alles ist. Ja, es gibt Dämonen. Das war auch den Christen damals klar. Es ist sogar so, dass Dämonen oft hinter solchen Götzen standen und stehen. Aber Jesus hat den Teufel mit allen seinen bösen Geistern am Kreuz ein für alle Mal besiegt. Sie wirken noch in dieser Welt, aber ihr Machtbereich wird von Gott bestimmt. Wo er sie wirken lässt, geschieht es letztlich zum Gericht über die Menschen und auch zur Warnung. Wer Gott erkannt hat, hat seine Liebe zu uns in seinem Sohn erkannt. Sagt Paulus am Anfang, ja. Wer meint, der hat was erkannt, der hat noch gar nichts erkannt. Wer Gott erkannt hat, der hat seine Liebe erkannt und der liebt Gott. Und er weiß nun, ist Gott für uns, wer kann dann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern für uns alle dahingegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist, der vielmehr noch, der auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, also irgendwelche Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Diese Erkenntnis macht uns frei von Angst, weil uns Christus frei macht von Sünde und von der Macht des Teufels. Halleluja! Wahre Gottes Erkenntnis macht uns frei. Wir erleben auch noch Not und Leid. Aber wir wissen, Gott hält uns fest und er bringt uns zu seinem guten Ziel. Und Gott gibt uns auch Dinge in diesem Leben, die wir genießen dürfen. Auch Alkohol, Tabak, Schauspiel, Musik, Schmuck, was auch immer. Wir dürfen sie nicht missbrauchen. Wir sollen uns nicht davon gefangen nehmen. Das heißt, sie sollen nicht einen Platz in unserem Leben einnehmen, der ihnen nicht zusteht. Sie sollen uns nicht von Gott abhalten. Sie sollen uns nicht in unserer Nachfolge behindern. Es gibt viele Sachen, die wir bedenken sollen und können. Das werden wir noch machen. Paulus wird das noch machen. Aber viele dieser Dinge sind nicht grundsätzlich zu verwerfen. Da gab es welche, die haben die verworfen, da hat dann Paulus geschrieben an Timotheus, sie verbieten zu heiraten und Speisen zu genießen, die doch Gott geschaffen hat, damit sie mit Danksagung gebraucht werden von denen, die gläubig sind und die Wahrheit erkennen. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, wenn es mit Danksagung empfangen wird. Denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und Gebet. Es wird sogar geheiligt, wenn wir es in Dankbarkeit genießen. Erkenntnis macht frei. Frei, das Leben und die Gaben Gottes zu genießen. Genial. Aber Erkenntnis ist auch gefährlich. Was schreibt Paulus gleich im ersten Satz? Wir alle haben Erkenntnis. Aber Erkenntnis bläht auf. Und das führt dazu, dass man durch das Ausleben seiner Gewissensfreiheit, die man in vielen Bereichen hat, andere Christen, die nicht den gleichen Erkenntnisstand haben, in Gewissenszwänge bringt. Meine Gewissensfreiheit bringt andere in Gewissenszwänge. Das führt uns zum zweiten Punkt. Das erste war, wahre Gotteserkenntnis macht frei. Der zweite Punkt lautet, Erkenntnis ohne Liebe ist gefährlich. Vers 7. Aber nicht alle haben die Erkenntnis, sondern etliche machen sich ein Gewissen wegen des Götzen und essen das Fleisch noch immer als Götzenopferfleisch. Und so wird ihr Gewissen befleckt, weil es schwach ist. Nun bringt uns aber eine Speise nicht näher zu Gott, denn wir sind nicht besser, wenn wir essen, und wir sind nicht geringer, wenn wir nicht essen. Aber acht, dass diese eure Freiheit den Schwachen nicht zum Anstoß wird. Erkenntnis ohne Liebe, ohne Rücksicht auf unsere Mitchristen ist gefährlich. Gefährlich für sie, also die Schwachen mit weniger Erkenntnis, und auch gefährlich für die anderen, für die Starken, die meinen, die haben die Erkenntnis. Für beide Seiten. Fangen wir mal an mit der Gefahr für die Schwachen. Jetzt ist vielleicht die Frage, die ihr euch stellt, bin ich jetzt schwach oder bin ich jetzt stark? Habe ich hier Erkenntnis oder nicht? Zu welcher Gruppe gehöre ich jetzt? Wie muss ich jetzt diese Worte hören? Ich glaube, es ist nicht, auch hier nicht ganz so schwarz-weiß. Ich glaube, bei jedem gibt es Bereiche, wo er Erkenntnis hat, Dinge erkennen durfte, stark ist. Und dann gibt es aber auch Bereiche, wo er zu kämpfen hat, wo eben Reife fehlt, wo er noch Dinge nicht verstanden hat. Ja? Also versucht einfach mit beiden Ohren zu hören. Unsere Freiheit im Umgang mit manchen Dingen kann anderen Christen zum Anstoß werden. Damit ist es zunächst einmal nicht gemeint, dass sie sich an uns stoßen, dass ihnen unser Verhalten, unser Lebensstil einfach nicht gefällt. Ja, dass er ihm einfach ein Dorn im Auge ist, dass es einfach unerträglich für sie ist. Ja, da gibt es ja vieles, wo wir uns aneinander stoßen, aber das bedeutet jetzt nicht gleich, dass wir uns von anderen in Sünde und in Götzendienst führen lassen. Natürlich sollten wir auch da Rücksicht nehmen, denn wenn ein anderer immer wieder gereizt wird zum Zorn, zur Wut, um sich zu stoßen, ist das ja auch Sünde. Es wird ihm auch nicht so leicht gemacht, mich lieb zu haben und mir zu helfen. Also es ist gut, wenn ich auch da Rücksicht nehme. Aber hier geht es jetzt darum, dass wir durch unser Verhalten, durch unser Lebensstil anderen zur Sünde und zum Götzendienst verführen. Weg von Gott ziehen. Vielleicht zurück in ihre alten Lebensgewohnheiten. Vers 10, denn wenn jemand dich, der du die Erkenntnis hast, im Götzentempel zu Tisch sitzen siehst, wird nicht sein Gewissen, weil es schwach ist, dazu ermutigt werden, Götzenopferfleisch zu essen? Und so wird wegen deiner Erkenntnis der schwache Bruder verderben, um dessen Willen Christus gestorben ist. Zunächst einmal fragt man sich, was hat eigentlich ein Christ, nachdem er Christ geworden ist, im Götzentempel zu suchen und isst dort auch noch Götzenfleisch? Ja? Passt für uns irgendwie nicht zusammen, aber wir müssen uns das so vorstellen. Wahrscheinlich wurden die meisten öffentlichen Feiern und auch Geburtstage oder Hochzeiten in den Räumlichkeiten der Tempel gefeiert. Dort war nun mal Platz. Und dort war auch dann gleich das passende Fleisch dafür da. Das ist ja heute immer noch so, ne? Da hat, was weiß ich, die katholische Verwandtschaft hat Kommunion. Und dann wird die Feier im katholischen Gemeindezentrum gefeiert. Das ist eben so. Also stellen wir uns mal vor, damals gab es eine Hochzeit, da waren mehrere Glieder der christlichen Gemeinde vor Ort eingeladen. Diese Hochzeit fand in einem Raum des Tempels statt. Alle, die eingeladen waren, gingen hin, aber nur einige, eben die Starken, aßen auch freimütig vom Buffet, vom Fleisch. Das sah in den Augen der schwachen Christen nach was aus? Mensch, die gehen nicht nur hier in die Räumlichkeiten, die haben richtig Anteil am Götzendienst, die betreiben ja Götzendienst. Die gehen nicht nur zur Kommunion, sondern die haben auch noch an der Messe teilgenommen und die Eucharistie mitgegessen. Das geht doch nicht. Die sagen sich, es ist ja schon schlimm genug, dass die Feier hier in diesem Gebäude stattfindet. Aber die schrecken ja von nichts zurück. Es kann aber dann so weit gehen, dass der schwache Christ sagt, okay, es sieht sowieso immer blöd aus, wenn ich immer nur vorbeikomme, um zu gratulieren und eben nicht mitesse und mitfeiere. Und wenn dieser reife Christ das macht, ist es anscheinend okay, also mache ich es auch. Wo liegt das Problem? Wir haben doch gesagt, Fleisch ist Fleisch. Das Götzenopferfleisch essen, das ist per se nicht verboten. Nun, der starke Christ weiß, dass die Leute um ihn herum Götzendienst betreiben und dass das Fleisch auch Götzenopferfleisch ist. Er weiß aber, dass es eben keine Götzen im Sinne von Götter gibt. Also kann er das Fleisch, ohne sich selbst am Götzenopferdienst zu beteiligen, essen. Ohne selbst sich als Götzendiener zu betrachten. So denkt er jedenfalls. Vielleicht hören aus diesem Grund auch einige Christen Hardrock- und Heavy-Metal-Musik und andere belastete Musik und die sagen sich, ja gut, ich weiß, die Geschichte dieser Musik ist ein bisschen nicht so christlich, viele Texte ganz daneben, aber hey, Musik ist Musik. Und ich stehe doch über den Ding. Also so könnte man das vielleicht vergleichen. Der Schwache kann das nicht. Er kann das nicht unterscheiden. Für ihn war klar, wenn ich dieses Fleisch esse, dann mache ich mit beim Götzendienst. Objektiv war das Essen des Fleisches kein Götzendienst, aber er hat es subjektiv dennoch so betrachtet. Sein Gewissen wurde dadurch befleckt, es schlug an, es wurde unterdrückt. So, und wir würden jetzt natürlich was sagen, was braucht diese Person? Diese Person braucht Erkenntnis. Sein Gewissen würde ja nicht befleckt werden, wenn er genauso objektiv an die Sache rangehen würde wie die Starken, oder? Aber interessanterweise fordert Paulus nicht die Schwachen auf, ihr vorsichtiges Verhalten in Grauzonen zu verändern. Überhaupt nicht. Sondern alleine die Starken, dass sie sich ändern sollen, dass sie Rücksicht nehmen sollen. Warum? Ich will euch das nochmal deutlich machen, worin ist das Problem lag bei den Schwachen. Der erste Schritt war, das haben wir schon gesehen, für sie war es subjektiv Götzendienst. Es belastete damit auch objektiv ihren Glauben. Es stärkte ihre Zweifel, es mindert ihre Freude an Christus. Sie genießen die Gaben Gottes nicht in Dankbarkeit, nach dem Motto, Fleisch ist Fleisch und Gott hat mir das gegeben, schön, sondern mit Gewissensbissen. Der Schritt zwei war dann, Götzenopferfleisch zu essen, war für sie nicht nur Gefühlssünde. Sie sündigten tatsächlich. Nur, dass ihre Sünde vor Gott nicht darin lag, dass sie das Fleisch gegessen haben oder das Bier getrunken haben oder die Zigarette geraucht haben oder füllt ein, was auch immer. Das war jetzt nicht das eigentliche Problem, sondern, dass sie den gesellschaftlichen Druck, stell dich nicht so an, das kannst du doch machen, sei mal nicht so verklemmt und so weiter, dass sie diesen gesellschaftlichen Druck, der dann sogar noch durch Glaubensgeschwister verstärkt wurde, nachgegeben haben. Sie aßen nicht aus dem Glauben heraus, dass es nur einen Gott gibt, nach dem Motto Fleisch ist Fleisch, sondern sie aßen aufgrund des Drucks von außen. Für sie war in dem Moment wichtiger, was denken die anderen über mich und nicht, was denkt Gott über mich. Paulus schreibt, wo es um die ähnliche Thematik geht, in Römerbrief, Kapitel 14, wer aber zweifelt, der ist verurteilt, wenn er doch isst, weil es nicht aus Glauben geschieht. Alles aber, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Ihr sündiges Verlangen, dem sie letztendlich nachgeben, war vielleicht, ich will auch mit dazugehören, ich will kein Außenseiter sein, oder sowas in der Richtung. Und dann kommt es noch einen Schritt weiter, oder konnte es dazu kommen, es konnte passieren, dass diese schwachen Christen ganz und gar in ihre alten Gewohnheiten zurückfielen. Dass sie durch eine Sache, die objektiv vielleicht gar keine Sünde war, erneut zu einem sündigen Lebensstil verführt wurden. Nun, ich kann ein gutes Glas Rotwein trinken, dabei weltliche Musik hören und mir noch eine Zigarette oder Zigarre anstecken. Und ich kann sie genießen und Gott dafür danken. Nun gibt es aber Christen, die diese Dinge in ihrem früheren Leben viel zu extensiv konsumiert haben. Ja, das Beispiel ist ja immer der Alkoholiker. Der kann nicht sagen, jetzt bin ich Christ, jetzt bin ich frei, ach, da kann ich ja wieder ein Bierchen trinken. Er würde sofort wieder in seine Sucht zurückfallen. Aber so krass muss es gar nicht sein. Ja? Es könnte auch sein, dass der Konsum einfach mit anderen Sünden verbunden war. Also stellt euch mal vor, so jemand wird auf eine Party oder auf ein Konzert eingeladen. Weil die Stimmung so gut ist, trinkt er natürlich 1, 2, 3 Bierchen mit. Weil er dann, weil es noch besser ist und er will seinen Genuss noch vervollkommnen, sagt er sich, ach, da kann ich heute auch noch mal wieder eine rauchen. Und noch eine. Und dann wird ein Joint rumgereicht. Nicht wenige kommen von solchen Veranstaltungen, wo sie hingegangen sind und gedacht haben, ach, ich könnte mal Freunde wieder treffen. Vielleicht ergeben sich ein paar gute Gespräche über den Glauben. Betrunken und bekifft nach Hause. Vielleicht war das auch noch nicht alles, denn meistens geht es dann noch weiter. Es folgen noch andere Sünden und die haben dann meistens mit sexueller Unreinheit und Unzucht zu tun. Mindestens kommen sie mit einem schlechten Gewissen nach Hause. mit einem schlechten Gewissen vor Gott. Sie haben keine Freude vor Gott. Sie haben keine Freiheit, im Gebet freimütig vor Gott zu treten. Ein Konzert- oder Partybesuch ist per se keine Sünde. Ein Glas Bier zu trinken auch nicht. Aber es kann einen, der jung im Glauben ist, der geistig noch schwach ist, noch unreif ist oder dessen altes Leben eben sehr stark von solchen Dingen geprägt war, in Sünde und einen sündigen Lebensstil führen. Und dann ist es gut und segensreich, wenn das Gewissen anschlägt vorher und wenn man es beachtet. Das Gewissen des Gläubigen ist ein Werkzeug Gottes, ein Werkzeug des Heiligen Geistes. John MacArthur schreibt da passend: Das Gewissen ist Gottes Türsteher, der uns von Orten fernhalten will, an denen wir Schaden erleiden könnten. Während wir im Glauben wachsen, erlaubt uns das Gewissen neue Aktivitäten und Zugang zu mehr Orten, weil wir geistig stärker geworden sind und ein besseres Urteilsvermögen haben. Es ist wie bei einem kleinen Kind. Ja, ein kleines Kind darf keine scharfen Gegenstände benutzen, damit spielen, darf nicht auf die Straße gehen und so weiter. Und wenn das Kind dann älter wird, kann es die Situation viel besser beurteilen und dann kann es auch diese Dinge tun. Also lasst euch von eurem Gewissen oder hört auf euer Gewissen in diesen Grauzonen des Lebens. Und wie belastend und wie verführerisch ist es, wenn dann Ungläubige zu diesen unreifen, ungefestigten Christen oder zu Bereichen, in denen wir eben sind, wo wir einfach noch nicht fest sind, wenn sie dann sagen, hey, stell dich nicht so an, sei nicht so verklemmt, sei nicht so prüde, das soll dein Glauben sein. Also dann wollen wir davon auch nichts wissen. Du musst doch auch leben. Willst du denn all deine alten Freunde verlassen? Denkst du denn, du bist als Christ jetzt was Besseres? Und so weiter und so fort. Das ist schon belastend und verführerisch genug. Aber wie viel schlimmer ist es, wenn jetzt andere Christen so sprechen? Zum Beispiel oder eben auch durch ihr Verhalten solchen Druck auf sie ausüben. Und so wird dann die Erkenntnis der Starken, wenn sie ohne Liebe ist, gefährlich für die Schwachen. Gefährlich für die Schwachen und gefährlich für die Starken selbst auch. Ja? Was lesen wir Vers 12? Wenn ihr aber auf solche Weise an den Brüdern sündigt und ihr schwaches Gewissen verletzt, so sündigt ihr gegen Christus. Auch der Starke fällt dann nicht durch Essen und Trinken oder was auch immer er eben in diesem Graubereich jetzt denkt, tun zu können, sondern er sündigt, weil er unreifere, schwächere, jüngere Glaubensgeschwister, Menschen, für die Christus gestorben ist, die er liebt, Menschen, für die Christus seine Freiheit verlassen hat, um sie aus ihrer Gefangenschaft der Sünde herauszuretten, wiederum in die Sünde zurückführt. Also brüste dich nicht deiner Erkenntnis. Dass du über den Dingen stehst, dass du halt als Christ die Freiheit hast, dass du die Sache doch unter Kontrolle hast und so weiter. Sondern liebe deine Glaubensgeschwister. Das heißt, bevor du deine christliche Freiheit auslebst in Bereichen, die in der Bibel nicht verboten werden, solltest du dir gut überlegen, welche Auswirkungen hat mein Handeln auf meine Mitchristen, auf meine Glaubensgeschwister. Mit anderen Worten, wir müssen uns von der Liebe leiten lassen. Nicht fragen, was ist mir alles erlaubt, sondern was ist erbaulich für den anderen. Das führt mich zum dritten und letzten Punkt. Das erste war, wahre Gotteserkenntnis macht uns frei. Der zweite Punkt war, Erkenntnis ohne Liebe ist gefährlich. Und der dritte Punkt lautet, wer liebt, verzichtet gern auf Freiheiten. Tatsächlich ist es ja so, dass unser Streben, möglichst viel zu erleben und möglichst viel zu genießen, unser Leben und unsere Entscheidungen bestimmt. Das ist eigentlich immer so das Raster, nach dem wir unsere Entscheidungen so täglich treffen. Vor allem in den Graubereichen. Ich möchte viel erleben, ich möchte viel genießen. Wie weit kann ich gehen in den Dingen, die die Bibel nicht ausdrücklich verbietet? Wie weit kann ich gehen, um nicht zu sündigen? Und überhaupt, ich weiß doch, worauf es im Wesentlichen ankommt, oder? das Evangelium, Jesus liebhaben und so weiter. Und ich weiß, dass Äußerlichkeiten nun wirklich nicht die wesentliche Rolle im Leben spielen, sondern worauf kommt es an? Auf das Herz. Erkenntnis muss man haben, versteht ihr? Erkenntnis. Ich weiß doch Bescheid. Und wenn ich alle Erkenntnis und wenn ich allen Glauben besäße, sodass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Die Liebe muss unser Antrieb sein. Was ist für den anderen erbaulich? Was könnte ihm auch schaden? Wie kann ich den anderen in seinem Glauben stärken? Und wer liebt, der wird genau darin seinen Genuss, seine Befriedigung und seine Freude finden, um anderen zu erbauen. Kannst du das von den Dingen, die dir Freude machen, die dir gut schmecken, die du liebst, sagen? Darum, wenn diese Sache meinem Bruder ein Anstoß zur Sünde wird, so will ich lieber in Ewigkeit davon Abstand nehmen, damit ich meinem Bruder keinen Anstoß zur Sünde gebe. Denk mal kurz nach an die Sache, die dir so gut tut, die dir so lieb machst, die dir so gut schmeckt. Lieber in Ewigkeit nicht mehr diese Sache haben, als meinem Bruder irgendwie einen Anstoß zur Sünde zu geben. Ich glaube nicht, dass wir jetzt gleich jede Sache, die Bibel verbietet, lassen müssen. Aber wir können uns mit dieser Frage prüfen. Wären wir um unsere Glaubensgeschwister bereit dazu, auf manche Freiheiten zu verzichten, wenn sie ihnen in welcher Weise auch immer zum Anstoß zur Sünde werden? Wisst ihr, wir alle haben ja unterschiedliche Erfahrungen, unterschiedliche Prägungen. Wir sind auf unterschiedliche Weise zum Glauben gekommen. Wir haben unterschiedliche Schwerpunkte im Leben. Wir haben an unterschiedlichen Stellen in unserem Leben mit dem Glauben zu kämpfen. Und wir tun gut daran, uns nicht selbst zum Maßstab zu setzen, sondern soweit es nur geht, auf den anderen Rücksicht zu nehmen. Und so, sagt Gott, wird die Liebe unter uns wachsen. Wir haben das letzten Mittwoch auch in der Bibelstunde gehabt. Ja, bevor ich Entscheidungen treffe, mich in den anderen hineinversetzen und zu überlegen, hey, wie wirkt das auf ihn? Was würde der dazu sagen? Wie treffen wir unsere Entscheidung? Meistens machen wir die mit uns und uns aus. Ja? Was geht doch das den anderen an? Hauptsache, wir sind uns im Bekenntnis einig. Aber in den anderen Sachen lebe ich mein Leben. In den anderen hineinversetzen. Und das kann ich natürlich nur, wenn ich den anderen kenne. Und ich kann ihn nur kennen, wenn ich mit dem anderen rede, wenn ich mich mit ihm austausche, wenn ich seine Glaubenskämpfe und seine Einstellung überhaupt kenne. Und die Frage an jeden von uns lautet, kennst du sie? Kennst du den anderen? Und wer halt immer nur Smalltalk macht oder immer nur mit den gleichen Leuten sich unterhält und Gemeinschaft hat, für den wird es schwer sein, wirklich seine Geschwister, und wir sind keine große Gemeinde, ja, wir könnten uns alle wirklich gut kennen, zu kennen. Wir gehen davon aus, dass wir alle Erkenntnis haben. Wir alle haben Erkenntnis. Wir sind alle locker. Wir haben alle Verständnis füreinander. Ist das so? Kennt ihr den anderen gut genug, um ihn im Glauben zu unterstützen? Ich glaube nicht, dass jemand kommt und sagt, hey, die Sache, die du machst, die gibt mir so einen Anstoß zur Sünde. Das machen wir ja auch nicht. Wir müssen gehen und uns in die hineinversetzen und überlegen und gucken, hey, nicht was ist mir alles erlaubt, sondern wie kann ich dem anderen helfen? Was erbaut ihn? Kennt ihr den anderen gut genug, um ihn im Glauben zu unterstützen, um Rücksicht auf ihn zu nehmen und im Zweifelsfall für ihn auf etwas zu verzichten? Jesus hat auf seine Gottheit verzichtet. Wir haben es heute gehört, er hat es nicht wie ein Raub festgehalten. Er hat auf seine Freiheit verzichtet, auf sein Recht, auf seine innigliche Verbundenheit mit seinem Vater. Ja, er hat dagegen den Zorn Gottes auf sich genommen, das Gericht seines Vaters über unsere Sünde auf sich genommen und uns befreit aus Liebe. Befreit von Sünde, befreit von den Mächten des Teufels, befreit von Angst. Warum erzähle ich euch dieses Evangelium immer wieder? Weil es die Liebesbotschaft Gottes ist, die uns zur Liebe reizt. Wenn wir das begreifen, wenn wir das erkennen, dann wird da in uns Liebe wachsen. Aus Liebe zu Christus, lasst uns Christus nachahmen, so sagt Paulus dann am Ende. Und so unseren Nächsten lieben, ihm helfen und ihn stärken. Und wisst ihr was, das ist der Weg, wie dann auch die Jüngeren und Unreiferen im Glauben geistlich stark werden. Das ist der Weg, wie wir gemeinsam zu dem hinwachsen, der unser aller Haupt ist, Jesus Christus. Amen. Lasst uns zusammen beten. Lieber Herr Jesus Christus, in dir liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und dich zu kennen, bedeutet Gott zu kennen. Und es bedeutet, gerettet zu sein und ewiges Leben zu haben. Und wir danken dir für jede Erkenntnis, die du uns schenkst, wo wir mehr von dir erfahren dürfen, wo wir Freiheit erfahren dürfen und ausleben dürfen. Wir danken dir dafür. Aber Herr, du bist auch die Liebe. Und aus Liebe bist du bis in den Tod gegangen. Für uns. Und so bitte ich dich, erfülle uns auch mit deiner Liebe. Amen.